Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast.
Sie ist eine der häufigsten Fehlbildungen bei Neugeborenen, die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Ein langer Name, weil drei Teile des Munds betroffen sein können. Bei Marion Bender war die Fehlbildung so stark ausgeprägt, dass sie als Kind auch oft nicht verstanden wurde, wenn sie etwas gesagt hat. Doch dank intensiver medizinischer Behandlung hat sich das komplett zum Positiven verändert.
Ich verdiene auch heute, ich bin Rednerin, praktisch mein Geld mit meiner Stimme und die Menschen verstehen mich. Ich habe aber auch heute noch Logopädie, weil ich immer wieder an meiner Stimme arbeite, sodass auch heute die Logopäden sagen, für diese schwere Form ist es sehr gut geworden. Da bin ich sehr dankbar dafür.
Dafür waren mehrere Operationen notwendig. Die Behandlung hat sich über mehrere Jahre hinweg gestreckt, aber es hat sich gelohnt. Wie genau Mediziner und Logopädinnen helfen können, wie es überhaupt zu einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte kommt und wo Eltern Hilfe finden, darüber sprechen wir jetzt in der Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori, herzlich willkommen. Unser Experte ist Professor Frank Hölzle. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum Aachen. Und er ist unter anderem Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie. Hallo, Herr Professor Hölzle, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen.
Das ist ja ein langes Wort, habe ich eben schon gesagt. Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte. Gehört das denn immer zusammen? Also sind immer alle drei Teile betroffen? Lippe, Kiefer und Gaumen?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, es ist nicht immer alles betroffen. Trotzdem ist es eigentlich so, dass der Sammelbegriff, wo alles irgendwie so reingehört. Grundsätzlich kann man sich merken, eine Spaltbildung beginnt entweder von vorne, das heißt von der Lippe her, oder aber von hinten vom Gaumen. Isolierte Kieferspalten zum Beispiel gibt es nicht.
Das heißt, es ist wahrscheinlich auch unterschiedlich ausgeprägt. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt Kinder, da ist dann nur vorne die Lippe gespalten und andere Kinder, da ist dann auch hinten der Gaumen betroffen?
Es gibt bei der Ausprägung eigentlich alle Formen, die man sich vorstellen kann. Also von vorne her gibt es so ganz kleine Lippenkerben. Es gibt Menschen, die wollen sich das gar nicht verändern lassen, weil die sagen, das ist so ein Teil von mir, das gehört dazu. Eine ganz kleine Veränderung vom Gaumen. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört, das ist eine sogenannte Uvula bifida. Das heißt, das Zäpfchen hinten ist so ein kleines bisschen gespalten. Und das ist sozusagen die kleinste Form, also die Miniaturform von der Gaumenspalte.
Und da kann man auch sagen, das muss jetzt nicht behandelt werden.
Nicht unbedingt, genau. Und dann gibt es natürlich doppelseitige, komplette Lippenkiefer-Gaumenspalten, wo wirklich dann auch große Veränderungen vorhanden sind, anatomisch, die dann auch ein bisschen mehr Aufwand in der Behandlung bedürfen.
Aber das muss dann auch behandelt werden, weil dann könnte auch das nicht nur das Sprechen beeinflusst ist, sondern auch die Ernährung, also das Essen, oder?
Genau, also ganz viele Punkte, die natürlich für eine Behandlung sprechen.
Weiß man schon, woher das kommt? Das entwickelt sich ja während der Schwangerschaft. Weiß man, welche Einflussfaktoren da eine Rolle spielen?
Ja, man weiß, dass es viele Einflussfaktoren sind. Man kann das jetzt nicht an einer Stelle genetisch verorten zum Beispiel. Also die Gene spielen eine Rolle. Aber auch zum Beispiel, wenn beide Eltern Spaltträger sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erste geborene Kind eine Lippenkiefer-Gaumenspalte hat, in Anführungszeichen nur bei 35%. Also das schlägt jetzt nicht zu 100% durch, wie bei anderen Sachen. Es gibt natürlich auch andere Faktoren, Ernährung, Stress, das Aussetzen, Exponieren von chemischen Stoffen. Also es ist ein Sammelsurium an Faktoren und wir nennen das deshalb eine multifaktorielle Genese, also Ätiologie. Das heißt, es sind verschiedene Faktoren, die dazukommen, dass es entsteht. Und in der Regel ist es so, die meisten Kinder, die wir betreuen, die forschen danach in der Familie, gucken mal nach im Stammbaum, Opa, Gruß, Uroma, war da mal irgendwas. Ja. Und ganz oft ist einfach gar nichts gewesen und das trifft zum ersten Mal auf.
Mal kommt und mal kommt es
ja,
nicht.
Genau.
Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit Marion Bender gesprochen. Die haben wir eben schon mal kurz gehört. Die hatte eine ausgeprägte Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, als sie auf die Welt kam. Sie ist heute Vorstand der Selbsthilfevereinigung Lippen-Gaumen-Fehlbildung e.V. Wolfgang-Rosenthal-Gesellschaft in Wetzlar. Hören wir doch mal, was sie erzählt hat.
Ich konnte ja nicht normal ernährt werden über meine Mutter. Bin also in eine andere Klinik gekommen, direkt aus dem Kreissaal. Und dort haben die Ärzte erst bei den nächsten Wochen dann geschaut, dass ich ernährt werden kann, künstlich ernährt werden kann. Und dann ging es dann los mit 18 Operationen bis zum 16. Lebensjahr. Also man kann sich vorstellen, mein ganzer Gaumen, die Lippe, das war ja alles offen. Das wurde dann geschlossen, dann wurde Knochen eingesetzt, ne, so von anderen Stellen, von den Rippen, die wurden dann eingesetzt. Teilweise wurden sie abgestoßen vom Körper, da musste es wieder neu gemacht werden. Und so gab es immer Erfolge, gewisse Rückschritte. Und so kam es dann halt zu den 18 Operationen, wo ich dann die letzte Operation mit 16 hatte, wo es dann an sich von der funktionellen Geschichte her auch alles abgeschlossen war. Die Nase, die wurde gerichtet, die wurde erst gebrochen, wieder gerichtet, was also dann so die einzelnen Schritte sind, dass alles praktisch wieder so gemacht wird, dass man möglichst gut sprechen kann. Ich hatte dann auch sehr viel Logopädie nachher. Ich habe gestottert. Die Menschen haben mich nicht verstanden als Kind, haben immer gesagt, Maya, sag's nochmal. Und das hat mich als Kind immer mehr, ja, dass ich gar keine Lust hatte, mehr zu reden, weil ich gedacht habe, die verstehen mich ja eh alle nicht. Und da hat mich dann die Logopädin auch mental unterstützt, dass ich einfach immer mehr Vertrauen bekommen habe, auch zu sprechen. Und dass dann auch die Menschen ja, mir das Feedback gegeben haben. Sie haben mich vielleicht nicht einfach verstanden, aber ich habe dann Step by Step auch mich immer mehr getraut, im Alltag auch dann zu sprechen. Es war dann nochmal die Frage, ob ich nochmal Schönheitsoperationen gemacht werden. Und das habe ich dann aber nicht mehr machen lassen.
Das ist ja doch aber sehr gut ausgegangen. Aber 18 Operationen hat Frau Bender ganz am Anfang erwähnt. Das ist ja wirklich viel. Ist das immer so? Sind immer so viele Operationen notwendig?
Also erstmal großes Kompliment an Frau Bender, weil die hat wirklich eine sehr gute Aussprache.
Ja, ne?
Und ich weiß natürlich, dass es nicht nur durch Operationen so gekommen, sondern das ist mit Sicherheit ein extremes Engagement von ihr selber, mit Ehrgeiz, mit den Logopäden zu trainieren, zu üben. Und wenn Sie mich jetzt gefragt hätten, ob das eine Spaltträgerin wäre, ich glaube, ich hätte das nicht gehört. Mhm. Also wirklich großes Kompliment erstmal an der Stelle an Frau Bender. 18 Operationen ist sehr viel. Also wenn wir eine ausgeprägte Lippenkiefer-Gaumenspalte haben, dann reden wir von 3 Pflichtoperationen. Es gibt unterschiedliche Programme. Es gibt auch die Option, dass man das in einer Operation macht. Das ist aber eher eine Rarität. Es gibt ganz wenige Zentren, die das so machen. Wir in Aachen machen im Grunde 3 Eingriffe. Und die sind dann auch mit dem 9. oder 10. Lebensjahr abgeschlossen. Um das ganz kurz zu fassen, wir verschließen die Lippe am Anfang, so im Zeitraum zwischen vielleicht 3 und 6 Monaten. Die Kinder sollten auf jeden Fall 5 Kilogramm Körpergewicht haben. Dann wird alles ein bisschen einfacher und auch sicherer.
Ja.
Dann verschließen wir den Gaumen. Den Gaumen verschließen wir bis zum 2. Lebensjahr, Hart- und Weichgaumen. Man muss den dann verschließen wegen der Sprachbildung. Das ist ein wichtiger Punkt. Andererseits will man es ein bisschen später machen, weil immer wenn man operiert, können auch Wachstumsstörungen entstehen oder auch natürlich ist ein OP-Trauma, aber das ist eigentlich so der optimale Zeitpunkt.
Ja.
Und dann der letzte Pflichteingriff, den wir noch machen müssen. Wir haben ja auch bei einer vollständigen Spaltbildung auch eine Kieferspalte. Und im Kiefer wachsen die Zähne und die Zähne können nur durchbrechen, wenn da auch Knochen ist. Und wenn wir eine Kieferspalte haben, haben wir eine Region, da ist wenig Knochen oder kein Knochen und die Zähne können nicht, ich sage mal, in luftleeren Raum durchbrechen, sondern da muss Knochen rein und das sind die 3 Operationen.
Damit ich mir das bildlich vorstellen kann, wenn ich mir so ein Röntgenbild vom Zahnarzt angucke, ne, wenn der immer mal wieder mein Gebiss untersucht, dann habe ich ja immer so durchgehend quasi einen Kieferknochen, oben und unten. Und da ist quasi eine Spalte drin und das betrifft auch den Knochen. Ja?
Genau, Sie sehen praktisch auf dem Röntgenbild eine Raute oder ein Dreieck.
Okay.
Durch welches dann die Röntgenstrahlen besser durchkommen, weil kein Knochen da ist. Und dann sieht man das. Das sieht dann ein bisschen verändert aus, also so schwärzlich. Und das ist die Region, in die wir dann Knochen einbringen, damit die Zähne durchbrechen. Und wir entscheiden das zusammen mit den Kieferorthopäden, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und dann sind aber alle 3 Pflichtoperationen vorbei. Und im besten Fall war das dann auch alles. Es muss dann nichts mehr gemacht werden. Es gibt viele noch Optionen, wenn man was verbessern will oder korrigieren will, aber das muss nicht unbedingt sein. Also die drei Operationen sind Pflicht und alles andere ist optional.
Und das, also Sie sagten, das wird ungefähr im Alter von 10 gemacht dann?
Ja, diese so 8, 9, 10, je nachdem.
Aber dann wächst doch das Kind auch noch ein bisschen. Also man sieht ja schon, dass Kinder dann, dass sich auch das Gesicht von einem Kind dann noch verändert. Muss da nicht noch, wächst das dann automatisch mit alles, was Sie da angelegt haben?
Ja, wenn das gut, also wenn das gut operiert ist, Lippe und Gaumen sicher verschlossen ist, ästhetisch auch und funktionell sehr gut, dann wächst das ganz normal mit und man wird es, es bedarf dann keiner Korrektur oder keiner Veränderung mehr im besten Fall. Und was die Zähne angeht, dann können die Zähne durchbrechen. Aber das ist auch immer so ein bisschen ein Überraschungspaket weil, oder so eine Blackbox, weil manchmal sind zu viele Zähne da, manchmal zu wenige im Spaltbereich. Das muss man dann wirklich mit den Kieferorthopäden zusammenschauen. Hm. Das ist immer ein bisschen überraschend, aber die gute Nachricht, egal welche Situation auftreten wird, wir finden gute Lösungen. Ja, immer.
Und noch einmal zurück, weil Frau Bender auch gesagt hatte, dass ihr dann Knochen aus der Rippe entnommen wurde. Das ist dann eben, um diese Lücke zu schließen im Kiefer. Das Sie brauchen ja irgendwoher das Knochenmaterial.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was bei ihr alles gemacht worden ist. Manchmal ist es auch so, dass dann der Oberkiefer nicht so stark entwickelt ist, sodass man den Oberkiefer auch noch mal ein bisschen nach vorne verlagert. Mhm. Das ist eine sogenannte Umstellungsosteotomie. Die machen wir auch als Mundkiefer-Gesichtschirurgen. Dann wird der Oberkiefer im Grunde im Gesicht gelöst, osteotomiert, nach vorne gebracht. Und manchmal muss da dann auch, wenn die große Stufe ist, ein bisschen noch Knochen eingelagert werden. Aber mit der Rippe wahrscheinlich war das aufgrund der Spalte, der Kieferspalte, denke ich mal.
Und Sie hatte erwähnt, dass an Ihrer Nase auch operiert werden musste. Ist das ein Sonderfall oder kommt das auch häufiger vor? Weil die hatte ich jetzt dann nicht so verortet.
Ja, es kommt drauf an, die Spaltbildung, also doppelseitig oder einseitig, die geht nach oben. Im Grunde, die zieht sich durch bis zum Nasenloch. Das kann durchgehen, muss nicht durchgehen. Und dann ist es so, dass manchmal dann, aber dann erst eigentlich mit Abschluss der Pubertät oder des Wachstums, also bei Mädchen oder jungen Frauen dann mit 16 ungefähr, kann man überlegen, ob man nochmal eine Korrektur an der Nase macht, die vielleicht ein bisschen symmetrischer noch ausbildet. Aber wie gesagt, das muss nicht unbedingt sein. Aber wenn, dann kommen nochmal Operationen so nach dem Wachstumsabschluss. Mhm. Und da guckt man sich den Kiefer nochmal an, die Nase. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist vielleicht nochmal vor der Einschulung, dass man einfach nochmal kalibriert und guckt, haben wir wirklich alles dafür getan, dass die Kinder jetzt einen perfekten Start haben, weil in der Schule bleibt ja erstmal alles in der Regel so, ne, mit der Peer Group, die dann da ist. Aber wie gesagt, das sind optionale Eingriffe dann.
Das hört sich, Sie erwähnten eben schon Kieferorthopäden, mit denen Sie zusammenarbeiten. Es fiel auch schon der Begriff von Frau Bender, auch, dass sie viel mit einer Logopädin gearbeitet hat. Das heißt, da sind viele verschiedene Fachdisziplinen involviert.
Ja, also das ist heute sehr professionalisiert. Mhm. Wir sind Zentrum und wir spielen da eine Rolle davon da drin. Aber wir haben die Kollegen der HNO, die natürlich auch in die Ohren reingucken müssen. Warum, können wir gleich nochmal besprechen. Dann natürlich Logopädie. Fängt aber schon an eigentlich mit der Ultraschalluntersuchung vor der Geburt. Dann Gynäkologie, Hebammen. Die Eltern müssen extrem eingebunden werden, dass sie wissen, warum wir was machen. Ganz wichtig. Also viele, ganz viele Gruppen, Kieferorthopädie, auch sonst der Hauszahnarzt oder Hauszahnärztin. Also es ist ein buntes Programm und ich glaube, der Schlüssel im Erfolg liegt auch darin, so versuchen wir das in unserer Klinik in Aachen umzusetzen, dass unsere Patienten auf unserem Stuhl sitzen und wir im Grunde alle anderen da drum scharen. Das heißt, dass sie möglichst das nicht irgendwie, dass wir die nicht irgendwie beweisen, sondern das können wir in Aachen leisten. Wir haben ein großes Haus, alle Disziplinen sind da, auch Zahnmedizin. Das heißt, wir auf Zuruf holen wir alle her und das ist eigentlich immer, also sehr schön. Ja, also für alle, auch für uns natürlich, weil wir direkt lernen und die Kollegen bei uns sind und es gibt natürlich Sicherheit und auch ist auch ein schöner Service.
Naja, vor allem, es kommt ja schon einiges auf die Eltern zu, ne? Wenn das Kind auch so klein ist und dann schon operiert werden muss und wenn man dann auch noch die einzelnen Fachdisziplinen selber suchen müsste, das ist natürlich, und dann gucken, dass die untereinander kommunizieren, das ist ja eine Wahnsinnsbelastung. Ne?
Ja, absolut. Also genau von der Warte sehen wir das auch. Wir sehen wirklich den Patienten oder die Eltern dann im Zentrum, weil wir wissen, dass das natürlich Also die sollen natürlich auch die Freude an der Entwicklung des Kindes haben und nicht immer die Assoziation, ja, bei unserem Moritz müssen wir immer mehr machen als bei allen anderen. Mhm. Und das kann man vermeiden, indem man einfach das gut professionell organisiert. Das ist nicht so viel. Und man kann den Eltern, also gerade auch vielleicht noch vor der Geburt, wenn man das weiß, die Angst nehmen, dass da irgendwas ganz Schwieriges kommt.
Das heißt, man kann das schon sehen während der Schwangerschaft?
Ja.
Auf dem Ultraschall oder wo
genau.
Sieht man das?
Also Lippenspalten kann man im Grunde sehr gut sehen. Gaumenspalten, sagen wir mal für die Profis, es gibt auch isolierte Gaumenspalten, habe ich schon erwähnt. Ja, es gibt Pflichtuntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen während der Schwangerschaft. Aber das Gesicht im Detail durchzugucken, ist keine Verpflichtung. Andere Organe, Herz oder Niere, ja, die
sind, Milz und sowas.
Gehirn, ja, Entwicklung, die sind verpflichtend. Aber das Gesicht ist manchmal ein bisschen Zufall. Es gibt tatsächlich so scheue Rehe unter den noch nicht Geborenen oder die vielleicht später dann auch nicht so fotogen sich darstellen wollen. Die verstecken drehen sich dann weg, ja, jedes Mal. Und das ist natürlich auch eine Frage vielleicht der Geduld, ob man nochmal kurz wartet, dass man einmal draufschaut. Weil ich finde, es gibt nichts Wertvolleres, als wenn die Eltern das schon vor der Geburt wissen, weil wir dann nämlich einfach das besprechen können. Und die ganze Geburt und alles, die Freude bleibt trotzdem bestehen. Und nach der Geburt oder bei der Geburt kommt einfach kein, ja, es ist schon, kann schon ein traumatisches Erlebnis sein, wenn niemand irgendwas weiß.
So unvorher, wenn man gar nicht damit gerechnet hat und das dann zum ersten Mal.
Absolut, ja. Und dann stellt man sich nochmal das vor im Kreissaal. Vielleicht ist die Hebamme auch nicht extrem erfahren, hat gerade angefangen, kennt natürlich die Fehlbildung, aber noch nicht so oft gesehen. Und dann plötzlich sind alle überrascht, man weiß nicht so richtig, soll man das Kind jetzt der Mutter irgendwie an die Brust geben oder ihr das Kind geben, weil man denkt, irgendwas stimmt nicht ganz. Und das ist sofort eine spürbare Verunsicherung. Und das ist ja einer der schönsten Momente, die es gibt im Leben, wenn ein Kind geboren wird. Ja. Und dann mit so einem Negativum irgendwie zu verbinden, das muss nicht sein.
Naja, und es kommt ja auch einiges auf die Eltern zu. Sie müssen ja dann irgendwann mit dem Kind nochmal in die Klinik. Und wenn man das schon mal vorher so einplanen kann, dann nimmt es dem auch, stell ich mir vor, dann ist der Schrecken nicht ganz so groß, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich damit zu arrangieren. Und man kann ja auch ein bisschen planen. Also, dass man dann weiß, okay, ich werde 5 Monate nach der Entbindung, muss einer von uns zumindest nochmal mit dem Kleinen ins Krankenhaus oder so.
Ne? Ja, absolut. Frau Sartori, Sie haben vollkommen recht. Wir machen das auch genauso. Also, wenn wir die Eltern beraten oder vor allem natürlich die Mutter, die dann beim Ultraschall dabei ist, dann werden wir dazugerufen. Ich gehe auch in Praxen, schaue mir das an. Und dann laden wir die werdenden Eltern immer zu uns ein, schon vor der Geburt. Dann wissen die, wo sie hinkommen. Dann kennen die schon, wir haben da meistens ein oder zwei Räume. Da ist auch ein Wickeltisch drin und die sind wirklich sehr kindgerecht auch vorbereitet. Und dann wissen die einfach, was auf sie zukommt und können alles mit Gelassenheit dann auch auf sich zukommen lassen, können sich freuen auf die Schwangerschaft, auf die Entbindung. Und das ist schon sehr viel wert.
Jetzt sagten Sie eben, dass wir da vielleicht nochmal vielleicht drauf zurückkommen könnten. Das möchte ich jetzt, warum auch die Ohren betrachtet werden müssen?
Ja, wird man im ersten Moment vielleicht gar nicht dran denken.
Genau. Ne?
Die Ohren sind ja doch wie so ein paar Zentimeter entfernt. Ne? Aber wenn man jetzt sich den Rachen anschaut und da wird jetzt jeder auch dran denken, wenn er die nächste Flugreise macht oder wenn er sich an die letzte Flugreise erinnert. Genau, sie zeigen mit dem Finger auf mich, weil sie nämlich jetzt genau wissen, was ich meine. Es gibt eine Verbindung, die Tuba Eustachii, die vom Rachen in das Mittelohr geht und den Druckausgleich macht. Und wenn wir eine Spaltbildung haben, dann haben wir oft eine Verlegung oder einfach so ein bisschen eine Kompromittierung der normalen Anatomie. Und das bedeutet, dass die Kinder dann immer wieder auch mal Paukenergüsse haben. Das heißt, das Mittelohr ist vielleicht so ein bisschen entzündet oder vereitert.
Ah ja.
Das Hören ist dann nicht so gut und die Sprachentwicklung hängt natürlich vom Hören ab. Man kann ja auch nur nachplappern, was man irgendwie dann aufnimmt und hört. Und deshalb sind die Kollegen der HNO von vornherein eingebunden. Die schauen sich das an. Und wenn wir operieren, dann ist es eigentlich Pflichtprogramm, dass die Kollegen der HNO dann, wenn das Kind schon in Narkose ist, einmal kurz reingucken mit dem Mikroskop, aufs Trommelfell, ist alles in Ordnung. Und das ist der Grund. Und das kennen Sie vom Druckausgleich, ne?
Da
Sie einmal, pusten Sie die Luft wieder
oder
weg.
Oder wenn man ganz doll erkältet ist, dann hat
genau
man auch, dann schlägt das manchmal so auf die Ohren, dann ist halt man wie betäubt oder
das
so.
Das ist der
Jetzt
Hintergrund.
Jetzt verstehe ich es, genau. Und Kurz noch, Sie sind jetzt ja, Sie arbeiten jetzt in so einem Zentrum, ist ja auch ein großes Klinikum. Wie viele, also gibt es mehrere solcher Zentren? Es wäre ja schon schlau für Eltern, sich an so ein Zentrum zu wenden, ne?
Ja, also man muss davon ausgehen, dass eigentlich jede Universitätsklinik die Versorgung gut vorhalten kann. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen auch eine persönliche Sache, ob man das auch vielleicht sehr gerne selber auch macht, sich drum kümmert, das operiert, weil man auch, Kinder ist für manches vielleicht gar nicht so toll irgendwie mit Kindern. Ich liebe das, mit Kindern irgendwie Sprechstunde zu haben und Kinder zu versorgen, weil das einfach nochmal eine ganz andere Sache ist. Und deshalb Unikliniken ja, aber man muss vielleicht auch nochmal gucken, wer es wirklich sehr gerne macht.
Dass man auch einen engen Draht hat.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und als erstes die Fragen von Frau Angelika Bethke. Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo. Schön, dass Sie anrufen.
Ja, gerne.
Was ist Ihre Frage?
Die Ursachen der LGK-Spalte. Ist da bekannt, dass da die Schwangeren zu wenig Folsäure zu sich nehmen mit einer vernünftigen Ernährung? Die Schweden haben herausgefunden, wir haben ein Kind adoptiert im Alter von 2 Jahren mit einer einseitigen LGK-Spalte und sind wirklich eine Odyssee von Klinik zu Klinik und von Verhaltensmaßnahmen. Und am besten waren die Kieler, die nahmen mir ein Stückchen Hüfte, ein Stückchen Spongiose, setzen es in den Spalt ein und die Kleine ist zufrieden und sie akzeptiert ihr Aussehen. Sie ist jetzt Altenpflegerin. Aber meine Frage ist, kann man den Frauen nicht frühzeitig helfen? Bei Kinderwunsch, dass man sagt, kümmert euch, dass ihr Folsäure zu euch nehmt. Und ja, die gesunde Ernährung ist ja bekannt und kein Alkohol. Nicht?
Das wird ja auch immer gesagt. Ich weiß, dass man das immer wieder empfiehlt, gerade Schwangeren schon vor, wenn man plant, schwanger zu werden, sollte man unbedingt auf Folsäure achten. Was das jetzt mit der, ob es da einen Zusammenhang gibt mit der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, da gebe ich mal weiter an Herrn Professor Hölzle.
Danke. Ja, schönen guten Tag, Frau Bethke. Vielen Dank für die wichtige Frage. Einfach zu beantworten. Folsäuremangel ist einer der bekannten Faktoren, die dazu führen können. Es ist halt nicht ganz so einfach, dass man sagen kann, wenn jemand während der Schwangerschaft eine Schwangere zu wenig Folsäure zu sich nimmt, dass dann eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte entsteht. Aber andersrum ist es einfach einer der Risikofaktoren. Ich habe vorhin gesagt, es ist multifaktoriell, also viele Faktoren spielen eine Rolle. Aber es ist ganz wichtig, dass man auf sich achtet, dass die Ernährung stimmt und damit ist auch der adäquate Substitution von Folsäure gemeint. Ganz wichtig.
Ja. Gut, dass Sie es angesprochen haben. Wir hoffen jetzt mal, dass ganz viele Frauen mit Kinderwunsch das gehört haben und dann darauf achten. Man kann ja inzwischen Salz kaufen, das angereichert ist mit Folsäure zum Beispiel.
Ja. Gut, und den berühmten Kohl nicht vergessen. Alle Kohlsorten, sagen die Schweden.
Kohl?
Ja.
Gibt es da welche Studien, die das belegen, Herr Professor Hölzle? Kohl? Das hört sich.
Also ich glaube, es ist auch wichtig als Professor zu sagen, wenn man nicht weiter weiß, ich kenne keine Kohl-Studie zu Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und ich stehe dazu. Ja. Aber es ist nicht ausgeschlossen, wenn ich es nicht weiß.
Aber es ist Gemüse und Gemüse ist immer gut. Darf ich noch einmal fragen, wie alt ist denn Ihre Tochter jetzt?
Die ist 78 geboren, hat viele, viele Berufsversuche und ist glücklich als ambulante Altenpflegerin.
Ja, ja, schön, dass Sie so lange so gut begleitet haben, dass sie dann jetzt ihr Ziel erreicht hat.
Wirklich, ja. Wir haben 3 gesunde Kinder geboren, alle ohne Spalt. Wir haben wirklich beim dritten gedacht, Mensch, mal sehen, was das Schicksal macht. Aber ja. Kiel und die erfahrenen Chirurgen und auch die seelische Begleitung. Verstehen Sie, wenn Sie ein Kind in der Klinik haben und dann die Operateure, da war immer jemand, eine Sozialarbeiterin, die rief uns an. Ich habe sie jeden Tag besucht, was die Kleine braucht. Das hat so gut getan, dass das psychologisch auch immer beachtet wird.
Ja, das ist ja nicht einfach, ne? wenn das eigene Kind irgendwie in einem Krankenhaus ist und dann auch noch operiert wird. Das ist nicht einfach, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Sie haben sie adoptiert aus dem Hamburger Heim. Die Mutter war alkoholkrank und ein Onkel hatte den Spalt, das wussten wir. Deswegen haben wir schon frühzeitig gesagt, du kannst auch Kinder bekommen, die einen Spalt bekommen. Aber das ist jetzt so gut gelaufen.
Das ist doch gut. Vielen Dank für Ihre Geschichte und für diese wichtige Frage und alles Gute Ihnen, Ihrer Tochter, Ihren Enkelkindern, alles Gute.
Dankeschön für Ihre Arbeit.
Auf Wiederhören. überhaupt die Ernährung? Also Folsäure, das leuchtet ja ein. Gut, bei dem Kohl, das ist jetzt immer diese einzelnen Ernährungsbestandteile, ist ja immer schwierig. Aber insgesamt eine gesunde Ernährung. Ich nehme an, Alkohol könnte auch ein Faktor sein.
Ja, Alkohol ist absolut tabu. Also in der Schwangerschaft, da gibt es keine Diskussion, da gibt es auch keine anderslautenden Studien. Schwangerschaft und Alkohol schließt sich aus. Und, im besten Fall natürlich, also im normalen Fall.
Ja, wir haben ja eben auch gehört, dieser Mythos von dem gesunden Glas Rotwein, das ist wirklich ein Mythos. Bei Alkohol in der Schwangerschaft gibt es auch keine Dosis, die ungefährlich ist, oder?
Alkohol in der Schwangerschaft, tabu, wirklich.
Und was unsere Hörerin eben ansprach, dass es ja doch auch belastend ist, wenn man mit dem Kind ins Krankenhaus geht. Gibt es denn da heutzutage auch die Möglichkeit, zum Beispiel im Krankenhaus zu übernachten oder dass es da eine soziale Betreuung gibt oder sowas?
Also ich finde das ganz wichtig, dass sich Frau Bethke gemeldet hat und auch es freut mich sehr, dass das in Kiel bei den Kollegen so gut gelaufen ist, weil das ist schon wirklich schwierig oder eine anstrengende Situation, weil man dann die Eltern nehmen sich Urlaub, man plant es dann, es ist elektiv, aber es ist ganz wichtig, dass ein Elternteil mindestens dabei sein kann. Das ist bei uns immer so, Rooming in. Wir machen das auch so, dass wir natürlich die Eltern schon vorher gut kennen und dass wir auch Ansprechpartner haben außer mir, die sich wirklich da gezielt drum kümmern. Die bekommen jeden Tag eine Visite, ich schaue selber drauf. Ich habe auch, wir haben über die Sprache gesprochen, ich habe eine eigene Logopädin eingestellt, nur für unsere Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, dass einfach eine hohe Spezialisierung da ist. Und ich glaube, der Schlüssel ist nach wie vor, dass wir versuchen, alles drumherum zu organisieren. Das heißt, wir versuchen wirklich so ein Paket zu schnüren in der Ambulanz, in der Station, dass einfach keine Fragen mehr offen bleiben. Und auch wenn ich berate, das weiß ja auch jeder, ich glaube, das wird Ihnen auch jede Woche, wenn Sie die Sendung machen, so gehen. Wenn Ärzte mit Patienten sprechen und am Ende fragt man dann die Patienten, was ist hängen geblieben, wie viel Prozent, ich weiß nicht, ich glaube es 20-30% oder so. Das heißt, ich sage auch immer, wenn Sie zu Hause sind, nehmen Sie sich einen Zettel, da schreiben Sie alles auf, was Ihnen einfällt und dann kommen Sie mit dem Zettel. Und das ist eine ganz einfache Maßnahme, aber dann gehen die zufrieden nach Hause und selbst wenn nicht alles geklärt ist, wissen Sie, es gibt ein nächstes Mal. Und das sind so einfache Sachen, wo man, glaube ich, auch mit denen man die Angehörigen und Patienten auch zufrieden machen kann.
Ja, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, diese psychische Belastung. Wir haben auch eine Mail bekommen, das geht in die ähnliche Richtung. Wo können Erzieher und Erzieherinnen eine Anleitung bekommen, wie sie mit den betroffenen Eltern und Kindern umgehen, wie sie Kinder stärken können, damit die sich nicht in so ein Schneckenhaus zurückziehen. Ja. Wo gibt es da Informationen?
Also vielleicht ein grundsätzliches Statement, das sind ganz normale Kinder. Die können im Großen und Ganzen alles genauso machen. Die brauchen eigentlich gar keine Sonderbehandlung. Wir haben selber natürlich versucht, bei uns auf unserer Homepage ein paar Informationen zu liefern. Wir haben so ein kleines Heft gemacht, auch dass wir dann den Schwangeren geben oder auch wenn Kinder neu geboren werden, da steht in einfacher Sprache drin, um was es eigentlich geht, was so die wichtigsten Punkte sind. Das kann eine kleine Hilfe sein. Ansonsten ist es schon
auf Ihrer Webseite?
Ja, ist eigentlich gut zu finden auf unserer Homepage. Aber das ist auch schon angeklungen über die Frau Bender, die Wolfgang-Rosenthal-Gesellschaft. Das ist natürlich die Gesellschaft, die auch Selbsthilfe organisiert. Und da gibt es sicher ganz viele Möglichkeiten, auch sich da kundig zu machen. Aber allein schon die Tatsache nachzufragen, ist schon ganz, ganz toll, natürlich. Klar.
Also es gibt gute Informationen. Ja. Und auf Ihrer Webseite Uniklinikum Aachen, wo muss man dann schon in der Mund-Gesichtschirurgie gucken? Oder?
Ja, das muss man dann schon machen.
Aber da findet man dann dieses
MKG Heftchen. Aachen dann eingeben, dann kann man das schon recht schnell sehen. Wir haben extra eine Sprechstunde für Fehlbildungen. Mhm. Da gehören auch Kraniosynostosen dazu, nicht nur Lippen-Kiefer-Gaumen-Spaltfehlbildungen. Aber da kann man sich mit 2-3 Klicks ganz schnell zurechtfinden.
Gut zu wissen. Es wurde schon mehrfach angesprochen, bei einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte sind nicht nur Operationen notwendig, sondern das Kind benötigt auch die Hilfe einer Logopädin. Alexandra Blöck ist Logopädin und hat eine logopädische Praxis in Meisenheim. Sie ist tätig für den deutschen interdisziplinären Arbeitskreis Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und hat vor kurzem erst ein Netzwerk gegründet, und zwar das Netzwerk Lippen-Kiefer-Gaumenspalten-Fehlbildung. Schönen guten Tag, Frau Blöck.
Ja, guten Tag, Frau Dattori.
Guten Tag. Sagen Sie, ab welchem Zeitpunkt ist es denn sinnvoll, logopädisch mit den betroffenen Kindern zu arbeiten?
Ja, also Das ist zunächst mal wichtig. Logopäden arbeiten ja bei Schluck-, Stimm-, Sprech- und Sprachstörungen und auch Hörstörungen. Das heißt, alle Handlungsfelder sind möglicherweise bei Lippen-, Kiefer-, Gaumen-, Fehlbildungen mit betroffen. Und zunächst werden wir eventuell dazu gerufen, neben Stillberaterinnen zum Beispiel auch die Nahrungsaufnahme sicherzustellen, damit die Kinder einfach normal ernährt werden können. Das wäre also direkt am Anfang.
Wenn es um das Schlucken geht.
Wenn es um das Schlucken geht. Und dann haben ungefähr 40% der Fälle nach dem Crane Report von 2023 haben die Kinder Bedarf nach Logopädie in Sprache und Sprechen und Stimme. Und da würden wir dann vorschlagen, dass wir so ab dem 24. Monat mal das Kind sehen könnten, um zu sehen, inwiefern das Kind in den Fällen betroffen ist.
Das heißt wirklich, wenn Kinder ja so, die fangen ja so mit, macht ja jedes Kind ein bisschen anders, aber so mit anderthalb fangen die ja an zu reden, also dann schon ziemlich am Anfang des Sprechenlernens.
Ja, wenn dann natürlich keine Notwendigkeit bestünde, würde man auch nicht therapieren, dann würde man das Kind erst wieder so turnusmäßig einbestellen. Aber am Anfang sollte man schon mit 24 Monaten mal einfach nachgucken, wie die Lage ist.
Wie finden Sie denn heraus, was notwendig ist, ob überhaupt was notwendig ist? Wie stellen Sie das fest?
Ja, also wir beobachten das Kind natürlich genau, wie es reagiert und wie es kommuniziert. Wir untersuchen den Mundraum, gucken, welche Strukturen sind da vorhanden. Wir hören uns an, welche Operationen gemacht worden sind bisher und mit welchem Ergebnis. Wir gucken uns die Zungen- und Lippenfunktion an. Wir gucken uns natürlich auch die Gaumensegelfunktion an. Und wir untersuchen das Sprechen natürlich ganz gezielt, indem wir uns die Laute angucken. Also nicht nur, ob die Laute gebildet werden, sondern wie und wo sie gebildet werden. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass L sprechen sie normalerweise oben mit der Zunge hinter den Zähnen. Und wenn Sie da ein Operationsfeld haben, kann das schon sein, dass das bei einem Lippen-Kiefer-Gaumen fehlgebildeten Kind die Zunge weiter hinten angesetzt wird, dann hört sich das anders an. Mhm. Und dann würden wir gucken, wie die Laute in die Silben und in die Wörter, Sätze und so eingebunden sind und uns natürlich auch die spontane Sprache angucken. Und dabei beobachten, wie die Luft geführt wird im Mundraum, also entweicht die Luft durch die Öffnung zwischen Mund- und Nasenraum. Oder entweicht die vielleicht auch durch ein zu kurzes Velum einfach zu viel, sodass auch eventuell eine Stimmproblematik mit dazukommen könnte?
Das heißt, bei einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte kann es auch sein, je nachdem wie ausgeprägt die ist, dass die Luftführung geändert ist. Also das, wie die Luft entlang läuft vom Einatmen bis hin durch die Luftröhre. Ja, dass das anders läuft und deswegen auch die Sprache sich anders anhört.
Ja, korrekt. Also es ist deutlich, wenn Sie mehr Öffnungen haben, brauchen Sie auch mehr Luft.
Naja, stimmt.
Und das wird man dann auch hören. Also es gibt dann auch ein Ergebnis in der Aussprache. Also am Schluss ist wichtig, ob das Kind verständlich ist, wie das verständlich ist und ob es an der Kommunikation in seinem Umfeld Teilhabe hat oder nicht. Mhm. Also es muss in der Lage sein, am Schluss mit seinem Gegenüber zu kommunizieren und dann eben auch verständlich zu sein.
Hm. Das heißt, Sie üben dann mit dem Kind auch, wie es dann bestimmte Silben, wenn es die nicht klar aussprechen kann oder Buchstaben, wie es das anders schaffen könnte, die deutlich auszusprechen.
Ja, also in der Sprechtherapie, wo wir dann, wenn wir sagen würden, die Sprache ist in Ordnung, wir haben jetzt nur am Sprechen Probleme, dann würden wir üben, ob die Luftführung korrekt ist, ob die zu stark oder zu schwach ist, um bestimmte Laute auszusprechen. Wir würden die versuchen, die Atmung anzupassen und die Stimme anzupassen. Und wir würden den Artikulationsort üben. Also wir würden versuchen, das dem Kind vorzumachen, über Bildvorstellungen vorzumachen oder spiegelvisuelle Hilfen oder eben über Gegensätze das vorzumachen. Also du kannst L oder Hör sprechen zum Beispiel.
Ja.
Und wir würden auch versuchen, kompensatorische Sprechmuster in ein neues sprechmotorisches Muster umzubauen, verständliches Muster umzubauen.
Kompensatorisch heißt, dass Sie einen Ersatz finden für das, was eben nicht funktioniert, weil das bei dem Kind ein bisschen anders ist in diesem Mundbereich und dass es dann einen anderen Weg findet, diese Worte, diese Silben auszusprechen.
Ja, so rum kann man das sehen. Man kann es auch andersrum sehen, wenn zum Beispiel ein Kind eine Operation gehabt hat. Kann es sein, dass es noch in dem alten Sprechmuster spricht, obwohl es ja eigentlich neue Gegebenheiten hat und auch ein neues verwenden kann. Das müsste man dann sehen.
Mhm. Wieso haben Sie jetzt dieses Netzwerk gegründet, das Netzwerk Lippen-Kiefer-Gaumenspalte?
Mhm. Also aufgrund einer Frage, die bei uns im Arbeitskreis Lippen-Kiefer-Gaumen-Fehlbildung entstanden ist, wollten wir wissen, wo sind eigentlich die Lippen-Kiefer-Gaumen-Therapeutinnen und Therapeuten und haben dann eine Umfrage gestartet. wo wir das herausfinden wollten und auch wie die logopädische qualitative Versorgung ist, wie auch die quantitative Versorgung ist. Und wir haben herausgefunden, dass wir eigentlich viele einzelne Logopäden haben, die sehr gerne im Bereich Lippen-Kiefer-Gaumen-Fehlbildungen arbeiten, die aber gar nicht miteinander vernetzt sind. Normalerweise findet die Vernetzung über die Fortbildungen statt, aber dadurch, dass Lippen-Kiefer-Gaumen-Fehlbildungen in ihren Ausprägungen eine sehr seltene Erkrankung sind, kommen die Kinder nicht so häufig in der Praxis vor, es sei denn, sie sind darauf spezialisiert und da gibt es nur wenige Praxen. Und dann würde man, wenn man eine Fortbildung besucht, eher eine Fortbildung besuchen, wo man auch viele Kinder mit erreichen kann. Das heißt, viele haben dann in dem Fall keine Fortbildung oder haben sich nicht über die Fortbildung vernetzt oder sich wenig in diesen aufgehalten. Und es war der Wunsch aus diesem Fragebogen heraus auch formuliert worden, dass ein Wunsch nach Vernetzung besteht und nach Austausch. Und deswegen haben wir dieses Netzwerk gegründet.
Wie finde ich denn als Mutter oder Vater eines Kindes mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte die richtige Logopädin? Gibt es ein Zertifikat, irgendwas, an dem ich mich orientieren kann?
Ein Zertifikat ist leider gar nicht gewünscht in unserem Bereich, also von den Regularien her. Das heißt, das ist schon mal das erste Problem, dass die Eltern nicht direkt sagen können, ich suche jetzt eine Lippen-Kiefer-Gaumentherapeutin. Und es ist so, dass wir im Moment auch versuchen, mit der Selbsthilfevereinigung der Lukas-Rosenthal-Gesellschaft auch eine Therapeutenliste zu erstellen. Da sind jetzt schon so ungefähr 30 Leute drauf, wenn ich das richtig im Blick habe. Und die sukzessive zu aktualisieren und neu zu füttern, um den Eltern da eine Hilfe an die Hand zu geben. Manchmal bekommen sie auch eine Liste durch die Lippen-Kiefer-Gaumen-Zentren. Dann gibt es die Möglichkeit der Therapeutensuche beim Deutschen Bundesverband für Logopädie auf der Webseite, direkt auf der ersten Seite. Da kann man nach Störungsbild suchen. Und dann gibt es auch eine Therapeutensuche nach Postleitzahlen beim Deutschen Bundesverband für akademische Sprachtherapeuten und Logopäden.
Ja. Gut, ja, das ist immer schön, solche praktischen Hinweise. Manche Kinder, die eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte haben, benötigen logopädische Therapie, die meisten sogar. Was dort genau geschieht und wie Eltern die richtige Logopädin finden, darüber sprach ich mit Alexandra Blöck, Logopädin mit eigener Praxis in Meisenheim, die das Netzwerk Lippen-Kiefer-Gaumenspalten-Fehlbildung gegründet hat. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Herr Joachim Frank aus Karlsruhe, guten Tag.
Ja, guten Tag, Nähe Karlsruhe. Ich will gerne zu einer Wortbildung etwas fragen mittlerweile, weil ich kenne das unter meinen Bekannten, dass ganz stark verbreitet noch ein altes oder volkstümliches Wort ist, Hasenscharte.
Ah ja.
Jetzt habe ich mich kundig gemacht mittlerweile, woher das kommt. Das ist ein mittelalterlicher Aberglaube gewesen, wo das schon 1400 irgendwas auch in anderen Sprachen, Herlib im Englischen und so weiter, scheint doch sehr verbreitet zu sein. Also, und ich wollte einfach mal klarstellen, das scheint ein Negativbegriff heute zu sein oder es wird anscheinend so gesehen. Ich hätte das gar nicht gedacht, dass es ein Negativbegriff ist, aber ich finde es wichtig, einfach mal die Beziehung herzustellen zwischen Lippen-Kiefer-Gaumenspalte und diesem Begriff Hasenscharte.
Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Ich gebe das mal gleich weiter an Herrn Professor Wenzel.
Ja, vielen Dank und viele Grüße nach Karlsruhe. Ich bin in Calw geboren, ist nicht so weit weg. Ich kenne das ganz gut. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Es ist wirklich zum ersten Mal 1460 in der Medizinliteratur erwähnt worden. Und es zieht sich durch die Jahrhunderte durch. Das bezieht sich im Grunde darauf, dass es so eine Y-förmige Spalte gibt. Jetzt bei Hasen zwischen Oberlippe und den Nasenlöchern gibt es auch bei anderen Tieren. Bei Hasen hat sich das irgendwie durchgesetzt. Das Gleiche beim Gaumen. Wenn der Gaumen gespalten ist, dann spricht man im Volksmund oder sprach man im Volksmund von Wolfsrachen. Das sind Begriffe, die wir ablehnen, die wir auch versuchen, irgendwie loszuwerden. Ich habe ja auch die Vorlesung bei den Medizinern und Zahnmedizinern, gehe da jedes Mal explizit drauf ein, weil ich denke, das ist diskriminierend und wir sollten das immer präzise benennen, aber es ist trotzdem erstaunlich, dass auch gerade die Hasenscharte, wie Sie auch richtig gesagt haben, in Amerika und auch in Asien irgendwie sich so durchgesetzt hatte. Aber ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten, dass wir da völlig ohne Diskriminierung auskommen und auch versuchen, wenn solche Worte fallen, dass wir das nicht durch Bevormundung, sondern durch Aufklärung in Zukunft vermeiden.
Herr Frank, wie gut, dass Sie das angesprochen haben. So konnten wir das hier auf dem Sender auch mal klären. Vielen Dank und danke für diese Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Und Herr Epperlein hat angerufen. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Guten Tag. Sie haben eine Frage?
Nein, ich habe keine Frage eigentlich, sondern es geht um die, gerade was Sie angesprochen haben mit der Logopädie.
Ja.
Und zwar, unser Sohn ist Mitte der 90er Jahre geboren und er hatte das volle Programm Lippen-Kiefer-Gaumenspalte und das Teilstück zwischen Nase und Unterlippe war zum Beispiel 45 Grad nach oben gedreht. Also es war schon eine sehr große Überraschung. Wir sind aber medizinisch und logopädisch bei den richtig guten und auch auf dem aktuellen Stand Leuten betreut worden in Tübingen. Und jetzt kommt es, um da diese Luftstromübungen zu machen, hat unser Sohn immer so eine Tüte mit heimgekriegt mit allen möglichen Tröten und Pfeifen und was weiß ich, was ihm auf Dauer etwas langweilig wurde. Mhm. Und da hatte meine Frau die grandiose Idee, er sollte doch bei einer nahegelegenen Frau Flöte lernen.
Aha.
Wegen dem Luftstrom einfach.
Ja.
Und dann hat er während dem Flötenlernen Jura Veitmann gehört und hat gesagt, ich will auch Klarinette spielen.
Oh, schön.
Und da hat er jahrelang Klarinette gespielt und dadurch ist ihm diese Operation, von der schon mal gesprochen wurde, wo aus der Hüfte ein Knochen entnommen wird, um den Gaumen zu schließen, ist ihm erspart geblieben. Hm. Und die Ärztin hat gesagt, das hat sie auch noch nie erlebt, aber nur als Hinweis, was man alles, muss nicht immer funktionieren, aber als Eltern ist man ja relativ hilflos.
Ja, und das ist ja auch so schön, wenn dann andere Eltern, deswegen glaube ich, sind auch Selbsthilfegruppen so wichtig, ihre Erlebnisse teilen. Also wie schön, dass sie das hier teilen. Das ist die Stelle, wo ich, das sage ich immer in unserer Sendung, unsere Experten können natürlich keine Diagnose auf dem Sender stellen und können jetzt sagen, ja, wahrscheinlich war das so und so. Aber ich gebe trotzdem mal an unseren Experten weiter, was er dazu sagt.
Okay.
Ja, erstmal Gratulation, dass Sie in so einem tollen Zentrum waren. Tübingen ist wirklich überregional und international bekannt. Und die Klinik wird jetzt von meinem ehemaligen leitenden Oberarzt geleitet, Herr Professor Lethaus, der wird es sicher genauso gut weitermachen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie machen, weil das ist was Generelles. Das heißt nämlich auch im Umkehrschluss, dass wir als Chirurgen die OP-Indikation professionellerweise nicht alleine treffen. Ich habe aus dem Grund eine eigene Logopädin angestellt, die ist wirklich hoch professionalisiert und auch hoch spezialisiert. Und ich habe bei Operationen, also Folgeoperationen am Gaumen, zum Beispiel Velopharyngoplastiken, das heißt so sprachverbessernde Eingriffe, die würde ich niemals indizieren, ohne dass ich Ihre Meinung dazu höre. Weil wir wissen, was kann konservativ gemacht werden, was kann durch Übung gemacht werden und wann braucht es wirklich den Chirurgen, um die Anatomie zu verbessern. Das heißt, der Schlüssel, glaube ich, liegt einfach darin, dass Experten gemeinsam überlegen, wer von seiner Seite aus was dazu beitragen kann. Und dann gehen wir immer von relativ einfach, also Logopädie heißt nicht einfach, das ist viel Mühe, aber trotzdem ist es immer noch besser, als ein Kind einer Operation auszusetzen. Und ich kann mir das gut vorstellen, wie es bei Ihnen war, dass einfach durch die positive Belastung, durch die Übungen, die durchs Klarinettespielen oder Flötespielen gemacht worden sind, dass man einfach eine positive Beeinflussung gewährleistet hat. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten nach wie vor Ärzte, die einfach jetzt stur ihr Programm durchziehen mit Operationen. Das führt nicht zum Ziel.
Ja, das war auch der Fahrplan praktisch, den man uns aufgezeigt hat, von der ersten OP bis hin als krönenden Abschluss ebenso, dass im Kiefer etwas eingesetzt werden muss. Und das ist wirklich durch dieses jahrelange, auch stundenlange intensive Spielen, durch diese Begeisterung, die man vielleicht nicht jeder hat natürlich, ist das ihm wirklich erspart geblieben. Und das war schon erstaunlich.
Das ist eine schöne Belohnung eigentlich, die man dann zusätzlich noch an top zur Musikalität noch dazu bekommt. Das ist schön.
Absolut. Vielen Dank für diese schöne Geschichte und Ihrem Sohn alles Gute weiterhin. Und Ihnen auch natürlich. Ja. Vielen Dank. Ihnen auch. Ciao. Wir haben auch einige Mails bekommen, mehrere zu dem Thema Ernährung, gerade weil ja die Kinder das wirklich von Anfang an direkt nach der Geburt haben. Wenn ein Kind eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte hat, wird hier gefragt, kann man dann trotzdem das Kind stillen?
Mhm. Ja, ganz wichtige Frage. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Anatomie, was Grundlegendes. Wir haben ja durch die Spaltbildung im Gaumenbereich eine Verbindung zwischen Mundhöhle und Nasenhöhle. Normalerweise, wenn wir schlucken, wenn wir was trinken, dann geht der Speisebrei oder das Getränk, das geht dann einfach durch den Mundraum, über den Rachen, wird dann am Kehlkopf vorbeigeschluckt. Das funktioniert alles, ohne dass wir das groß merken. Mhm. Aber sobald eine Verbindung da ist, geht einfach Flüssigkeit oder Speise direkt in die Nase, kommt oben wieder raus oder geht nach hinten. Ja. Und das ist erstmal ein grundlegendes Problem. Deshalb bieten wir unseren Kindern an, dass wir eine Platte machen, nicht eine Trinkplatte, sondern einfach eine Platte, die zwischen, wie so eine kleine Prothese, das ist eine Abformung, keine große Sache, die einfach eine Dichtigkeit herstellt und den Nasenraum vom Mundraum abgrenzt. Und dadurch kann man auch so ein bisschen Sog aufbauen. Also das heißt, durch eine einfache Maßnahme sorgen wir für relativ normale physiologische Verhältnisse.
Wie wird die denn eingesetzt? Ständig? Wird die einoperiert oder wie wird das gemacht?
Ja, das ist wenn die Kinder bei uns geboren werden, dann machen wir das eigentlich innerhalb der ersten 24 Stunden. Wir gehen da einmal kurz vorbei. Das ist sozusagen der erste Zahnarztbesuch des kleinen Neugeborenen. Mhm. Da macht man eine Abformung, wie für eine Brücke oder Krone oder Prothese. Und darauf machen wir ein Modell, beziehungsweise man kann das auch schon digital machen. Und dann stellt man so eine kleine durchsichtige Kunststoffprothese, so eine Platte an, die wird dann im Oberkiefer eingesetzt, macht die Verbindung, da machen wir meistens noch einen kleinen Maikäfer oder ein Herzchen drauf, dann ist es einfach schon mal was ganz anderes und nicht irgendwie Prothese, sondern einfach so eine Platte. Und dann kann man nämlich auch stillen probieren. Ja, das ist nicht ausgeschlossen, dass das nicht geht, wenn man eine gute Stillberatung hat. Ein bisschen Geduld mit sich selber, dann kann das durchaus gelingen. Das ist nicht ausgeschlossen. Also von vornherein aufgeben ist sowieso keine Option. Ja. Und wenn das nicht geht, dann kann man dazu füttern. Also es gibt alle Möglichkeiten. Aber dass jetzt ein Kind mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte geboren wird und erstmal eine Ernährungssonde bekommen muss, das ist tabu. Also das, die Situation, die habe ich selber eigentlich noch nie erlebt, aber wir bekommen wieder Kinder zugewiesen von anderen Kliniken, die mit einer Ernährungssonde. Da sehe ich einfach, dass da, sagen wir mal, nicht das durchschlagende Wissen überall da ist.
Hm. Ja. Und hier wird auch gleich noch nachgefragt in einer anderen Mail, wird es voraussichtlich bei der Beikost zu Problemen kommen? Also wenn das Kind abgestillt wird und dann kommt der erste Brei, das geht dann auch mit dieser Platte oder wie lange kann die drin bleiben?
Ja, also die Platte, die wird, also am Anfang ist es so, die Kinder empfinden es halt als Fremdkörper. Und ich garantiere Ihnen, wenn die das erstmal 2-3 Wochen, wenn die die Platte haben und die kommen zu mir in die Sprechstunde und ich nehme die Platte raus, ich glaube gar nicht, was da los ist. Da ist ein richtiges Geschrei und die Kinder wollen die Platte. Ja, die gewöhnen sich da dran. Ja. Und im Grunde ist es so, die Ernährung kann ganz genau so stattfinden. Und in dem Moment, in dem dann der Gaumen verschlossen ist, ich habe gesagt, so mit dem 2. Geburtstag sollte das der Fall sein, dann haben wir auch eine endgültige Normalität. Dann sollte das alles gut funktionieren. Und davor ist eben so, dass man so ein bisschen Kompromisse macht mit der Platte, aber die Zeit geht schnell rum und das ist für die Kinder keine große Einschränkung.
Also gut zu wissen, dass es doch die Möglichkeit gibt, wenn es auch nicht einfach ist, aber es gibt die Möglichkeit. Frau Hoppe, guten Tag, Sie haben angerufen. Sie sind bei uns in der Leitung.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Guten Tag. Sie haben eine Frage?
Frage eigentlich weniger. Also erstmal finde ich es toll, dass es diese Sendung gibt. Ich bin selber Gaumenspaltenträgerin im hinteren Bereich, war meine Gaumenspalte. Was mich jetzt ein bisschen an der Sendung gestört hat, dass die Betroffenheit der Eltern hervorgehoben wird. Jede Operation ist für ein Kind traumatisch. Und das, glaube ich, darf man einfach nicht vergessen, dass diese, meine letzte Operation war mit 10. Ich habe also erst richtig sprechen gelernt mit 11 Jahren. Ich war in einer normalen Grundschule, ich wurde gehänselt. Ich habe massive Probleme, zum Zahnarzt zu gehen. Ich war froh, als meine Zähne oben alle weg waren, gezogen worden sind, weil da immer Missempfindungen waren. Mhm. Und ich auch wirklich panische Angst hatte. Und auch das, was eben so einfach diese, was eben sagte, die künstliche Ernährung, also durch die Nase mit dem Schlauch, da habe ich heute noch Flashbacks, obwohl das erst in den ersten Lebensjahren passiert sein muss.
Mhm. Herr Professor Hölze sagte ja, dass er das eigentlich quasi kaum macht, sondern dass immer versucht wird, ja, dass man das umgehen kann. Ne? Wahrscheinlich eben, weil klar ist, dass das wirklich traumatisch ist.
Mhm. Ich bin Jahrgang 1966. Ne? Mhm. Und diese Folgeerkrankungen oder diese Folge mit Mittelohrentzündung und, dass ich eigentlich so der Meinung bin, also mir hätte es damals unglaublich gut getan, wenn ich jemanden an der Seite gehabt hätte von Anfang an, der das therapeutisch aufarbeitet. Mhm. Und dass da auch eigentlich so appelliert wird an die Chirurgen, Mann, das ist ein hammerharter Eingriff, das ist eine traumatische Erfahrung für jedes Kind, egal wie alt es ist.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das auch bewusst ist. Aber das kann ich mir, da haben Sie bestimmt viel mitgemacht, ja.
Ja. Frau Hoppe, ich glaube, ich möchte die anderen Beiträge nicht schmälern, aber ich glaube, dass Ihr Beitrag vielleicht sogar der wichtigste der ganzen Sendung bisher ist, weil wenn das vielleicht so ein bisschen rüberkam, dass wir die Eltern als Gesprächspartner haben, dann ist es trotzdem so, dass die Kinder absolut bei uns im Mittelpunkt stehen und auch stehen müssen. Und ich gebe Ihnen 100% recht, das sind alles traumatische Eingriffe. Und mir ist das vollkommen klar. Wir versuchen manchmal durch einfache Sachen, die Situation zu normalisieren, dem einen positiven Spin zu geben. Zum Beispiel, die Eltern sind am Anfang einfach so wichtig, weil die Eltern beeinflussen die Kinder 24 Stunden am Tag. Und wenn wir den Eltern klar machen, dass wir das gut im Griff haben und dass wir das gut gemeinsam durchstehen und dass wir Entscheidungen gemeinsam treffen, dann ist erstmal ganz viel gewonnen. Wenn die Kinder ein bisschen älter werden, wir haben in jedem Behandlungszimmer eine Schatzkiste mit ganz tollen Sachen. Mittlerweile bringen die Kinder ihre Geschwister mit, die kommen, weil die das einfach so toll finden. Die müssen einfach eine positive Erfahrung damit machen, dass die zu uns kommen. Und meine Kinder, die sehe ich bis zu 17 oder 18 Jahren, bis sie so alt sind, weil wir die eben begleiten, weil wir wissen, auf was es ankommt und weil wir auch dann irgendwann Sachen gemeinsam besprechen. Das ist ein unglaubliches Vertrauensverhältnis, das da entsteht. Und deshalb ist Ihr Beitrag so wichtig, dass wir uns da klar sind darüber, dass das ist total traumatisch. Aber die Kinder können mit so viel Liebe groß werden. Und ich sehe so viele Menschen, die ihren Weg so gut machen und anderen wieder helfen können. Und deshalb vielen Dank für Ihren Beitrag.
Frau Hoppe, auch von meiner Seite vielen Dank. Und toll, dass Sie das aber alles dann doch so gut geschafft haben. Und vielen Dank, dass Sie jetzt auch einfach im Radio darüber reden können. Vielen Dank. Die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte ist eine der häufigsten Fehlbildungen bei Neugeborenen und kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Wir haben darüber gesprochen, wie diese Fehlbildung behandelt wird, wie sie zustande kommt, was heute alles möglich ist. Herr Professor Hölze, vielen Dank für all Ihre Erklärungen, für Ihre Antworten und schön, dass Sie so vielen Kindern und Eltern helfen können. Vielen Dank. Vielen Dank auch an alle Hörer und Hörerinnen für Ihre Fragen, für Ihre Geschichten, dass Sie das mit uns geteilt haben. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut.